Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Zwei Spiele sind besprochen. Die Bayern haben wir, die Dortmunder haben wir. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Spiel, in dem es um nichts mehr geht an diesem Spieltag, bevor wir uns dann ja im zweiten Teil dieses Podcasts auf die Spiele stürzen, wo es wirklich nochmal um alles geht, namentlich vor allen Dingen ja der Abstiegskampf, aber auch die Conference League wird noch ausgespielt. Wir sprechen über zwei Vereine, die an diesem Rennen weder nach oben noch nach unten teilnehmen. Wir sprechen über die TSG Hoffenheim und die empfängt Hertha BSC. Bei Hertha stand erst am letzten Spieltag dann fest, dass man nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Final, das hat man sich mit einem 0:0 gegen Köln gesichert. Ein denkbar unspektakuläres Spiel. Wie dieses Spiel jetzt aussehen könnte, das wollen wir gemeinsam besprechen mit Luis Löser von den Hoffe News. Hallo Luis.
Hallo in die Runde.
Hallo zurück aus der Runde. Und die Runde wird komplettiert von Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc.
Grüße, moin.
Ja, moin, schön, dass ihr beide da seid. Ich würde tatsächlich dann einfach wieder mit dem Gastgeber beginnen. Am Ende steht man tatsächlich 5 Punkte vor der Hertha im Moment, ist aber dieselbe Ausgangslage, weil es eben weder nach unten noch nach oben großartig was zu gewinnen gibt. Am letzten Spieltag, Luis, gab es dann ein Unentschieden gegen Arminia Bielefeld in einem Duell, wo man, ja, was eigentlich ganz gut zusammenfasst, wie vielleicht auch die Hoffenheimer in dieser Saison unterwegs waren. Man ging in Führung, man hat den Ausgleich kassiert, dann hatte die Arminia eigentlich sehr gute Chancen, vielleicht sogar hier 3 Punkte mitzunehmen. Am Ende aber auch Ortega wieder gefragt und der Sieg hätte Richtung Hoffenheim tippen können. Wieder mal ja ein Abbild dafür, dass man bei Hoffenheim nie so richtig weiß, was man bekommt. Hast du das Spiel auch so wahrgenommen?
Ja, man konnte sich schon auf jeden Fall gut ansehen. Ging ja eigentlich ganz gut los mit dem Tor von André Kramaric, der jetzt wieder Ibisevic-Rekord aus dem Jahr 2008-2009 eingestellt hat mit jetzt 19 Saisontoren. Gegen die Hertha könnte er noch das 20. dann einnetzen. Aber ja, ist, denke ich, ein leistungsgerechtes Remis. Man hat hinten wieder ordentlich viel zugelassen, hat insgesamt 19 Torschüsse für Bielefeld, 7 aus Hoffenheimer Sicht, aber trotzdem war dann die Partie insgesamt recht ausgeglichen, auch was die Expected Goals angeht, geht es 1-1, denke ich, schon klar, was mal wieder sehr sinnbildlich für die offene Saison war, waren natürlich die ganzen Ausfälle vor dem Spiel und jetzt auch nach dem Spiel. Nach dem Spiel fällt jetzt auch noch Kevin Akpoguma mit Oberschenkelproblemen aus und auch Chris Richards wird nicht gegen die Hertha dabei sein und dann sind es wieder 13 Spieler, die ausfallen. Also das ist jetzt, denke ich, so ein lockeres Auslaufen nach einer ziemlich verkorksten Saison, aus der man dann hoffentlich im Sommer gestärkt rausgeht, weil man muss, was auch wenn es sportlich nicht gerade konstant war und nicht gut lief, muss man auch zugutehalten, dass man eigentlich immer einen klaren Kopf behalten hat während dieser ganzen Corona-Fälle und den regelmäßigen Rückschlägen und keine Übersprungshandlungen gemacht hat, wie man es auch von der TSG gewohnt ist. Und Sebastian Hoeneß auch weiterhin als einer der wenigen Trainer in der Bundesliga weiterhin seinen Job behält nach dieser Saison.
Das könnte auch für Pal Dardai gelten, denn der hat ja das geschafft, was am Endeffekt das war, wofür er verpflichtet wurde. Marc, er hat dafür gesorgt, dass die Hertha die Klasse hält. Das ist geschehen am letzten Spieltag mit einem denkbar unspektakulären 0:0 gegen Köln. Man hat schon gemerkt, dass die Berliner ja nach diesem Marathonprogramm, nach der Quarantäne, ja, personell und auch einfach konditionell jetzt nicht mehr perfekt aufgestellt waren. Da kam es einem vielleicht auch entgegen, dass auch Köln überraschenderweise wenig Lust auf 3 Punkte hatte. Am Ende stand auf jeden Fall der Klassenerhalt. Wie hast du das Ganze wahrgenommen am letzten Wochenende?
Nee, sehe ich genauso. Also Pal Dardai hatte schon an sich die Marschroute rausgegeben, dass man eigentlich schon auf Sieg spielen wollte. Er aber auch gesagt hat, allein an der Aufstellung hat man aber gesehen, dass einfach nicht viel mehr drin war. Es fehlen aktuell wahnsinnig viele Spieler auch. Das hat man mit Hoffenheim dann gemeinsam auch wirklich Spieler, die man als Stammpersonal bezeichnen würde. Allein in der Offensive mit Konya, Piontek und Cordoba so ja, die Garanten eigentlich gefehlt. Andere Spieler, die sind vielleicht noch mitgefahren gefühlt, aber hatten jetzt auch keine Aktien mehr in der Partie. Und so stand da ja beispielsweise ein Jessic Nankam von Anfang an auf dem Feld eingewechselt, den ich zwar sehr schätze, aber dass er von Anfang an spielt, das erste Mal, zeigt dann auch, warum oder wie es um den Kader bestellt war. Ich war ein bisschen überrascht davon, dass Köln, die auf dem 17. Tabellenplatz stehen, also dass der Platz nicht gebrannt hat irgendwie. Die haben tatsächlich ein bisschen wenig für mich in meinen Augen gezeigt. Und das kam Hertha natürlich entgegen, weil man dieses 0:0 dann eigentlich gut über die Zeit gebracht hat. Es gab so ein, zwei recht gute Chancen von Köln, aber jetzt auch nichts Überragendes. Und ja, am Ende steht dann der Klassenerhalt. Das war ein absoluter Kraftakt zum Ende hin. Es ist natürlich so, dass die Saison kein Erfolg war, um da so ein kleines Fazit zu ziehen. Das braucht man gar nicht schönreden. Dass man aber in einer Situation, in der alles dann gegen einen gelaufen ist, mit dieser Quarantäne, mit dem Spielplan, mit den Verletzungen, dass man da noch sich gerettet hat, das ist ein großer Verdienst dann irgendwann auch, besonders eben vom Trainerteam, von Sportdirektor Arne Friedrich. Man hat es geschafft, diesen Verein in eine Richtung zu lenken, alle gemeinsam. Das war nicht nur ein Motto, sondern das haben die tatsächlich das erste Mal auch in dieser Saison gelebt. Und so ist das letzte Saisondrittel als ein positiver Abschnitt zu verzeichnen, der vielleicht auch Mut macht und Schwung gibt für die kommende Saison.
Ihr habt es beide so ein bisschen schon angedeutet, du Marc gerade auch noch ein bisschen ausführlicher, aber da es ja jetzt in diesem Spiel nicht mehr um wahnsinnig viel geht und auch so ein bisschen klar ist, was man in dieser Saison erreicht hat, ist bei beiden Vereinen im Endeffekt jetzt weder die Qualifikation für Europa noch der Abstieg, sondern eben der Klassenerhalt, das steht am Ende darunter. Hoffenheim etwas souveräner als die Hertha, trotzdem an euch beide nochmal die Frage. Luis, du hast gesagt, eine relativ verkorkste Saison, wie würdest du jetzt zurückblicken und warum?
Ja, also es gab einiges an Höhen und einiges an Tiefen, muss man sagen. Also wenn ich zurückgucke, am Saisonbeginn hat man ja 4-1 gegen die Bayern gewonnen. Es war sicherlich ein ziemlich krasses Highlight. Da waren sogar auch zwischendurch mal Fans im Stadion, die das dann tatsächlich auch miterleben durften. Aber alles in allem ist die Saison natürlich komplett nicht so gelaufen, wie man es sich vorgestellt hat. Lange Zeit war zumindest die Europa League so eine Wohlfühloase, wo man durch die Gruppenphase eigentlich ohne Probleme durchgekommen ist. Und dann ist man gegen Molde komplett dämlich ausgeschieden, wo man schon im Hinspiel hätte 4-0 führen können und dann schenkt man das her und am Ende steht es 3-3 und im Rückspiel verliert man dann halt mit den gefühlt einzigen zwei Torschüssen. Und ja, so war ich die ganze Saison. Ich glaube, der richtige Knackpunkt waren sicherlich natürlich diese Häufung an Corona-Fällen im November, wo dann wirklich 7 Spieler ausgefallen sind auf einen Schlag. Davor ja auch schon Kramaric betroffen gewesen und Kasim Adams und Pavel Kadarzabek. Und davon erholst du dich nicht so schnell. Das hat man auch gemerkt, dass einige Spieler noch bis jetzt Probleme dann hatten, danach zurückzukommen. Kramaric hat ja bis vor kurzem auch einen ziemlichen Durchhänger gehabt, wenn man sich das so ansieht. Und Sargis Adamian unter anderem, der war vorher schon verletzt, dann war er gerade auf dem Weg der Besserung, hat sich mit Corona infiziert und danach war auch die Saison für ihn schon wieder gefühlt gelaufen. Der kommt jetzt auch langsam wieder auf die Füße. Also das war alles in allem, kann man diese Saison, also ist eine Ausnahmesaison gewesen und es gibt sicherlich vieles, was man aufarbeiten kann, wo man drauf aufbauen kann, was man vielleicht auch besser machen muss, aber man kann jetzt den sportlichen Wert der Saison, den muss man mal so ein bisschen ausklammern im Nachhinein in der Analyse, einfach durch diese ganzen Rahmenbedingungen und ich denke, man wird da die richtigen Schlüsse draus ziehen und dann im Sommer neu angreifen und das sollte man mitnehmen aus der Saison, denke ich.
Marc, an dich auch nochmal die Anschlussfrage. Du hast es ja eh schon so ein bisschen eingeordnet. Mhm. Eben klar, jetzt keine erfolgreiche Saison, gerade wenn man auf die Ambitionen vor der Saison guckt, was eben da auch ja so ein bisschen kolportiert wurde mit größeren Investitionen, mit Investorengeldern. Jetzt hat man hinten raus natürlich irgendwie doch ein positives Gefühl noch mitgenommen. Das liegt vielleicht auch daran, dass man sich vorher in eine unerwartet schlechte Lage gebracht hat. Was mich bei der Hertha vielleicht noch interessiert, so ein Ausblick auf nächstes Jahr, wie weit wirft einen das im Endeffekt auch zurück bei diesen ja doch vorhandenen Ambitionen? Können wir direkt in der nächsten Saison dann jetzt auf einmal eine Hertha unter Paul Dardai, dessen Fußball nicht unbedingt dafür steht, erwartet, die um Europa mitspielt nach diesem Ausrutscher? Oder wie viel Arbeit liegt da jetzt vor einem, was ja nochmal deutlich geworden ist?
Vielleicht war die Saison dahingehend tatsächlich so ein Realitätscheck. dass es eben nicht so einfach geht. Das hat Pal Dardai ja in etlichen Interviews auch nochmal betont, dass er war ja nun mal in den letzten 1,5 Jahren nicht beteiligt und meinte, dass da versucht wurde, von 0 auf 100 zu kommen, dass da sehr viel angekauft wurde, dass der vierte vom ersten Schritt gemacht wurde und dass das so eben nicht geht. Er hat das mit etlichen Beispielen gemacht, mit dem Hausbau verglichen und so weiter. Aber am Ende des Tages kommt es eben auf das hinaus, dass Hertha zu schnell zu viel wollte und Hertha gewisse Faktoren eben nicht richtig eingeschätzt hat. Das wurde schon oft betont und das muss man immer wieder machen. Ich glaube, diese Saison ist ein Paradebeispiel für fehlerhafte Kaderplanung oder was, oder dass der Schein trügen kann. Denn von außen hat man sicherlich erstmal gesagt, naja, da steht ja jetzt erstmal eine Truppe mit Kunja, Cordoba und Co., die sollte doch kicken können. Und klar, Hertha hat einen sehr talentierten Kader. Aber wenn die Stützpfeiler nicht da sind, dann kannst du den auf nichts stellen. Siehst du, jetzt fange ich auch schon mit den Vergleichen an. Es geht gar nicht anders in dem Fall. Sprich, du hattest im Sommer Ibišević, Šebret, Kalou, Kraft verloren. Alles sehr wichtige Stützen für diese Mannschaft, die teilweise nicht mal den größten sportlichen Wert hatten, aber eben für die Kabine wichtig waren. Und wenn du das komplett nimmst und deine komplette Kultur wegnimmst und eine Familie in der Kabine auseinanderbricht und keine Spieler da sind, die da reinwachsen, dann entsteht da ein Vakuum. Und dieses Vakuum sieht man auf dem Feld, es wird nicht kommuniziert und so weiter. Da hat man versucht, mit dem Transfer von Sami Khedira im Winter gegenzusteuern. Ich glaube, auch erfolgreich, auch wenn er nicht allzu viel gespielt hat, war er für die Kabine sehr wichtig. Und gewisse Spieler haben sich in dieser Krisensituation jetzt doch nochmal hervorgetan. Also ich finde, dass ein Alexander Schwolo die Aura jetzt hat, die man sich von Anfang an von ihm gewünscht hat. Ich finde, dass Niklas Stark sehr brilliert hat, dass Derek Boyata nach seiner Verletzung gut wiederkommt, der der Kapitän ist. Also gewisse Spieler haben sich hervorgetan. Toussaint, der war am Anfang noch nicht so präsent, wurde jetzt immer besser und wichtiger. Und die Lehre wird sein, dass man es ein Stück weit ruhiger angehen muss. Pal Dardai hat da schon von gesprochen, dass egal, ob er jetzt bleibt oder nicht, was diese Mannschaft halt bräuchte, ist jetzt mehr Teamplayer, dass es am Ende einen ganz klaren Bericht geben wird. Welche Spieler sind lernfähig, welche nicht, welche Spieler sind teamfähig, welche nicht. Und demnach wird man diesen Kader ein Stück weit umbauen. Ich glaube nicht, dass es der riesige Umbruch wird, den manche vielleicht erwarten. Das ist auch, glaube ich, in Corona-Zeiten und so auch ein bisschen schwierig darzustellen. Aber es wird Veränderungen geben. Und um deine Frage zu beantworten, nein, ich glaube nicht, dass Hertha die nächste Saison direkt ein Kandidat um Europa sein wird. Ich glaube, dass Hertha gut beraten wäre, erstmal eine ordentliche Saison zu spielen, die vielleicht auf Platz 8, Platz 9 Ende, die keine Skandale hervorruft. Wenn man sich die Chronik dieser Saison hervorruft, sind da sehr viele Sachen neben dem Platz passiert. Dass man sich mal aufs Sportliche konzentriert, dass man Spieler weiterentwickeln kann, dass das Team weiter zusammenwächst, dass sich weiter Führungspersönlichkeiten herauskristallisieren. Und ich glaube auch, um das mal als Plädoyer zu sehen, dass Pal Dardai genau für diese Aufgabe der Richtige wäre. Und wenn man mit dieser Erwartungshaltung rangeht und das gut moderiert, und dafür wird dann auch ein Freddy Bobic da sein, der dann dazukommt, dann glaube ich, wäre so eine ruhige Saison, wo man ja die Basis für weiteres legt, das Richtige.
Freddy Bobic tut sich ja gerade durch herausragende Moderation der Öffentlichkeit hervor.
Den konntest du nicht liegen lassen.
Ja. Nun gut, lasst uns zum Ende kommen. Ich, ja, wie gesagt, spielerisch bei diesem Spiel so ein bisschen, weiß nicht, wollen wir tippen oder einigen wir uns alle auf ein 0-0? Was sagt ihr?
Ich weiß nicht. Also Hertha hat schon noch ein paar Sachen, für die sie spielen wollen. Zum einen ist es eben der Abschied von Sami Khedira, der seine Karriere beenden wird. Eine großartige Karriere, die ein, ja, ich sag mal, ein leeres Hoffenheimer Stadion vielleicht nicht verdient hat, aber dann soll, soll mitspielen. Ja, du weißt ganz genau, was ich meine. Das kann von mir aus auch das Leverkusener Stadion sein. Ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall verdient erst nochmal, dass die Jungs sich reinhauen. Zum anderen ist Hertha jetzt seit 8 Spielen ungeschlagen, tatsächlich. Und Pal Dardai hat schon gesagt, dass es das klare Ziel ist, diese Serie aufrechtzuerhalten, um diesen Schwung, wie gesagt, in den Sommer mitzunehmen. Wenn du darauf schauen kannst, 9 Spiele in der Serie nicht verloren zu haben, das, glaube ich, hilft so einer Mannschaft im Sommer. Und Platz 12 ist ja noch möglich. TV-Gelder, hey. Auch wenn das die Spieler wahrscheinlich nicht so sonderlich interessiert. Aber ja, ich glaube, ein paar Sachen sind noch da. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Cordoba fehlt, Kunja, Guendouzi, Jahrstein, Mittelstädt, Netz, Piontek, Torunariga. Das trübt die ganze Sache. Aber vielleicht dürfen ein paar Jugendspieler ran und vielleicht wird es ja nochmal ein munterer Kick.
Luis, was glaubst du?
Ja, ich hoffe doch auch auf einen munteren Kick. Das mit dem Personalproblem haben wir ja auch. Also, ich habe es ja vorhin schon angesprochen mit den 13 fehlenden Spielern. Pentke ist immer noch im Tor für Baumann. Ja, wird, denke ich, ein ruhiges Auslaufen. Ich glaube, die haben jetzt, vielleicht haben sie nochmal Bock, ein bisschen zu kicken. Also ich hoffe jetzt mal nicht auf 0-0. Ich würde dann eher Richtung 2-2 gehen oder so. Aber die TSG, die kann ja nicht mal mehr irgendeinen Tabellenplatz gut machen. Also nicht mal die TV-Gelder wird es mehr kratzen, weil man nach oben und nach unten sich nicht mehr groß bewegen kann. Also Freiburg ist 5 Punkte weg, Augsburg ist 4 Punkte weg. Also ja, ich glaube, das wird man dann auch in der Konferenz kaum zu sehen kriegen und im Einzelspiel wird sich auch kaum einer ansehen, aber ich hoffe mal auf so ein munteres 2-2 und dann sind wir alle zufrieden, ist in Ordnung.
Gut, ich bleibe Realist und sage, es wird 0-0 und nicht so schön. Und damit, mit diesen schönen Schlussworten, möchte ich mich natürlich bedanken bei euch. Nicht nur, dass ihr heute da wart, sondern natürlich, dass ihr die ganze Saison begleitet habt. Und Marc, spätestens seit letzter Woche steht ja auch fest, auch nächste Saison können wir euch beide hoffentlich hier wieder im Bully Special hören. Vielen Dank an Luis Löser von den Hoffe News. Danke, Luis.
Ja, sehr gerne und ich werde jetzt schon sehnsüchtig unserem ersten Spieltag in der neuen Saison entgegenblicken.
Das tun hoffentlich
Ich
nicht
meine,
nur
Stimme
wir,
hat's.
sondern auch die Hörer. Ich bedanke mich auch bei Marc Schwitzki. Danke dir, Marc.
Ja, das Schöne ist ja, dass ich dich dann trotzdem jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus noch hören kann bei Ballon. Das ist ja, da habe ich ja einfach eine privilegierte Situation im Gegensatz zu den anderen Gästen hier, muss ich ja ganz klar sagen. Ey, nee, auch an dich einen schönen Dank für
Wieso
die.
nee? Das war schon richtig.
Ja, klar, nee, also das war jetzt Freudscher. Auf jeden Fall, ja, ey, danke nochmal für deine Moderation und die Arbeit dieses Jahr, ne? Macht wie immer großen Spaß. Deswegen ist man ja auch hier oft so oft zu Gast. Wenn ich es ätzend fände, wäre ich nicht hier. Und vielleicht höre ich sogar noch mal ein paar alte Folgen rein, weil das eigentlich eine ganz schöne Chronik ist für die Saison, was alles weiter passiert ist. Weil es ist so viel, dass man es wieder vergisst. Und ja, dann bis zur nächsten Saison und Matsiot.
Macht's gut. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Ricetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.